The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend hier bei uns im Ego FM Talk Radio. Deutsche haben keinen Humor, das kann man so nicht behaupten, denn mein heutiger Gast, der beweist seit fast einem Jahrzehnt, dass man auch hierzulande schöne, beschwingte Komödien drehen und damit auch Erfolg haben kann. Ich freue mich heute sehr über Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven. Simon, grüß dich, hallo.
Hallo, guten Abend.
1972, wir reisen mal mit so einer kleinen imaginären Zeitmaschine kurz in die Vergangenheit mit dir. 1972 bist du in München geboren. Deine Mama eine gefeierte Schauspielerin, dein Papa ein vielbeschäftigter Regisseur. Magst du uns kurz mal erzählen, wie sich deine Kindheit früher so angefühlt hat? Wie hast du sie verbracht?
Du, ich glaube, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich hatte einfach ein gutes Schicksal, muss man sagen. Ich bin in einer tollen Familie aufgewachsen und diese ganze Nummer mit, dass ich eine Promi-Mutter hatte und einen prominenten oder erfolgreichen Vater, das haben wir Kinder nicht so mitbekommen. Also wir hatten die gleichen Themen wie andere Kinder auch. Ich wollte zum Fußballtraining gehen, dafür musste ich Klavier üben, ich musste Hausaufgaben machen, da gab es manchmal Streits. Ich hatte eine wunderbare Oma zu Hause. Also wir hatten so volles Haus immer. Oma, Opa haben zu Hause gewohnt bei uns. Und meine Kindheit war wie aus einem Steven Spielberg-Film. Ja, BMX-Rad nach der Schule mit Jungs zusammen durch den Vorort fahren, Abenteuer erleben. Und dass meine Mutter prominent war, habe ich nur bemerkt, wenn wir in den Supermarkt gegangen sind oder so, wenn die Leute sie angestarrt haben. Mhm. Oder es gab damals noch so Verehrer, die wollten ihr die Hand küssen. Da habe ich als kleiner Junge dann immer mit dem Plastikschwert oder mit dem Holzschwert zugehauen.
Sie verteidigt quasi.
Ja, und da ich noch klein war, hat das Schwert dann auch genau auf der richtigen Stelle getroffen, weil ich bis dahin gereicht habe, sozusagen in die Weichteile. Ja, mein Bruder und ich haben es eigentlich nur so mitbekommen am Rande, dass unsere Mutter halt manchmal angeguckt wurde, dass wir Autogrammpost bekommen haben, dass sie im Fernsehen war und so, das haben wir gar nicht so sehr mitbekommen. Es gibt eine lustige Geschichte, da waren wir mal in Salzburg, da hat meine Mutter die Buhlschaft gespielt vom Jedermann, das ist eine sehr berühmte Rolle und dann haben die ganzen Fotografen dort gerufen, Senta Berger, hier, schauen Sie hier, Senta Berger. Und mein Bruder hat dann irgendwann gesagt, also er war 5 Jahre alt, sag mal, Mama, wer ist denn diese blöde Senta Berger? Also unsere Mama war die Mama.
Ja, ja, klar. Interessant trotzdem, weil du relativ früh schon das Kino für dich entdeckt hast, kann man sagen. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du zum ersten Mal so richtig gefixt davon warst, von dieser Filmwelt?
Naja, also ist der eine Moment, an den erinnere ich mich nicht, aber ich war eben wie viele andere Kinder vielleicht auch fasziniert. Wir sind jeden Sonntag fast ins Kino gegangen, so wie andere Leute in die Kirche gehen. Ist mein Vater ganz oft mit mir ins Kino gegangen. Wir haben Disney-Filme gesehen natürlich, Dschungelbuch, Bernhard und Bianca, erinnere ich mich, Peter Pan. Das waren große Erlebnisse für mich. Später natürlich Star Wars. Und ich meine, gut, da war ich auch 7 oder so, als ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe. Und dann habe ich ihn irgendwie, glaube ich, 7 Mal gesehen hintereinander innerhalb von 10 Tagen. Ich wollte immer wieder ins Kino. Meine Eltern sind wahnsinnig geworden. Aber auch Stan und Ollie, also Dick und Doof nannte man sie damals politisch inkorrekt. Oder auch Charlie Chaplin. Das lief auch im Kino. Mhm. Und ich war von all dem fasziniert, ist fast zu wenig. Also es war eine Erleuchtung. Es war einfach meine Welt von da an. Und ich wollte auch irgendwie in dieser Welt leben und habe danach auch immer Oma, Opa alles vorgespielt. Wir haben immer die Filme danach vorgespielt, mein Vater und ich, im Wohnzimmer. Und es hat mich sehr, ich glaube, noch vielleicht einfach noch einen Tick härter mitgenommen so als vielleicht andere Kinder. Mhm. So. Und ich habe dadurch natürlich auch, dass meine Eltern haben eben das auch unterstützt, muss man sagen. Also, weißt du.
Ich habe da von einem schönen Moment gehört von dir quasi im Sommer, als du Kind warst, an einem Set deines Vaters, wo er es quasi schneien hat lassen für die Szene an sich, die dich damals auch schon sehr irgendwie gefixt hat.
Ja, ich hab öfter meine Eltern am Set besucht, wusste aber auch oft nicht, was da eigentlich genau passiert. Man muss ja da viel warten, dann werden da große Scheinwerfer herumgeschoben, es sind viele Lastwagen da. Es hört sich aufregender an, als es ist oftmals. Wenn man da hinkommt, wird so viel gewartet, es dauert so lange, da wird viel, die Erwachsenen sozusagen haben viel geredet, diskutiert. Und deswegen, es war gar nicht immer für mich so ein Highlight, meine Eltern am Set zu besuchen, wenn ich dann mit dem Dreirad rumfahren durfte. Aber daran erinnere ich mich, weil es war eben Sommer und mein Vater hat für eine Szene einen ganzen Häuserblock in Schnee legen lassen. Da nimmt man dann so einen Schneeschaum, das ist so ein künstlicher Schnee und dafür kommt dann auch die Feuerwehr an, weil du brauchst Unmengen an Wasser teilweise, da kriegst du dann auch eine Unterstützung von der lokalen Feuerwehr. Und das war für mich, und dann schneit es halt wirklich, dann fliegen da Schneeflocken durch die Gegend und es ist aber August. Und ja, weil sie irgendeine Szene eben drehen mussten. Und das hat mich als Kind dann schon, da habe ich mir gedacht, okay, mein Vater, der hat doch was drauf. Also der ist Zauberer, der kann zaubern. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis, erinnere ich mich sehr stark daran. Ja.
Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn man relativ früh schon weiß, also zumindest so halbwegs im Herzen weiß, wo es beruflich mal hingehen soll? Im eigenen Leben?
Ja, es ist ein schönes Gefühl. Es ist natürlich, glaube ich, für jeden, wenn er eine Leidenschaft hat, die einen antreibt und die man sicher in sich spürt. So, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man dann davon leben kann. Und es heißt ja auch nicht, dass man dann, dass der Weg einfach wird. Und bei mir, mich hat dann später, als ich älter wurde, so mit 18, 17, 18, 19, hat mich dann der Name meiner Eltern extrem belastet. Also da habe ich erst kapiert, dass ich der Sohn bin. Ich habe das gar nicht davor so an mich rangelassen. Oder es waren halt meine Eltern. Ich habe meine eigenen Sachen gemacht. Ich habe auch viele Geschichten schon geschrieben. Ich habe ein Theaterstück geschrieben mit 12 für die Klasse schon. War jetzt nicht der Überhammer das Stück, aber ich habe es versucht. Ich wollte immer Drehbücher schreiben. Und ich habe viel Comics gezeichnet und so. Das war halt meine eigene Welt. Aber wenn du dann plötzlich mit 17, 18 plötzlich konkret sagst, was mache ich nach dem Abitur? Gehe ich auf die Filmhochschule? Wohin gehe ich? Wie mache ich? Mache ich Praktika? Und du hörst dann immer, naja, wie deine Eltern. Na? Bist du sicher, dass du das auch wirklich kannst oder willst? Oder machst du das nur wegen deinen Eltern? Also gerade in Deutschland kriegst du da auch eine Menge Gift zu hören. Kriegst du auch eine Menge Häme. Oder du merkst einfach, die Leute sind dir jetzt nicht unbedingt super freundlich gegenüber eingestellt, sondern denken eigentlich, ah ja, du willst halt den einfachen Weg gehen. Als ob der Weg einfach wäre. Es wäre kein einfach, glaube ich, in dem Geschäft. Aber das hat mich extrem verunsichert. Und auch, ist einfach kein schönes Gefühl. Und deswegen war es für mich sehr wichtig, auch aus Deutschland mal wegzugehen und in Amerika zu studieren, was glücklicherweise meine Eltern mir ermöglichen konnten. Ja.
Genau, du hast zwischenzeitlich auch Fußball gespielt. Du warst ein ziemlich professioneller Fußballspieler beim TSV 1860 in München. Ich habe auch gelesen, dass du quasi sogar schon zu den DFB-Auswahllehrgängen eingeladen wurdest. Das war eigentlich der erste große Traum.
Ja, also das war trotzdem für mich, glaube ich, wenn ich jetzt zurückblicke, also es war schön und ja, ich habe auch in Auswahlteams gespielt und so, aber man habe auch tolle Erlebnisse gehabt. Ich bin nach China geflogen mit der Münchner Stadtauswahl zum Beispiel. Als 12-Jähriger waren wir in China und haben dort vor 40.000 Leuten gespielt, ja. Das war toll. Und Fußball ist für mich etwas, was immer eine große, große Leidenschaft für mich sein wird, ja. Und wie du siehst, ich habe bei 60 gespielt, bin aber auch Bayern-Fan. Also ich habe diese Rivalität, diesen Hass, den verstehe ich gar nicht. Also ich bin halt ein Münchner und ich freue mich, wenn die Münchner Teams gut dastehen. Und habe damals die ganzen Bayern-Spieler gekannt und aber auch die 60er gekannt und bin dann zu 60 gewechselt, obwohl ich auch zu Bayern gehen hätte können und hatte eine super Zeit, habe ich mit allen gut verstanden eigentlich. Aber dass ich wirklich Profi werden hätte können, also das steht in den Sternen. Ich habe dann eine schwere Verletzung gehabt mit 16 und ich glaube, da geht es mir mit vielen anderen auch.
Ein Schienen-
und Wadenbeinbruch und dann ist auch einfach zu Ende. Erstmal, da musst du schon, wenn du da zurückkommst, dann wow, hast du einen großen Willen. Aber wer weiß, was aus mir geworden wäre. Also es sind andere dabei gewesen, die auch großartige Talente waren, die es gerade mal vielleicht in die zweite Liga geschafft haben. Und so. Also man weiß es nie. Es ist echt schwer zu sagen, ja. Aber ich würde schon sagen, mein Traum, mein ernsthafter Traum war schon das Filme machen. Nicht das Fußballspielen.
Und du wärst wahrscheinlich so schnell auch nicht nach New York gekommen, hast da deine Schauspielausbildung vollzogen nach dem Abitur quasi an einem legendären Institut dort. Und du hast mal gesagt, dass du dort gar nicht so viel gelernt hast, nur wie man es nicht machen sollte. Wie meinst du das?
Also das ist ein bisschen komplex. Also ich bin erstmal auf die Schauspielschule gegangen, weil ich einfach, das gehört einfach zur Filmwelt und ich habe auch immer gespielt als Kind, auch mal in kleinen Rollen und so. Und ich habe meine Mutter, wie gesagt, als Schauspielerin immer gesehen, wie sie zu Hause gelernt hat, Rollen und wie hart diese Arbeit ist. Also ich bin sehr mit dem Handwerk aufgewachsen. Auch mein Vater als Drehbuchschreiber, der da auch im Urlaub stundenlang immer hinter seinen, damals waren es noch eine Schreibmaschine so ungefähr, es gab noch keine Laptops, gesessen hat. Und also ich habe nicht so den roten Teppich mitbekommen, sondern wirklich das Handwerk dahinter, die Arbeit, die obsessive Arbeit an Filmen und am Theater. Und deswegen hat mich auch Schauspiel immer fasziniert und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee, einfach mal auf die Schauspielschule zu gehen, wenn sie mich nehmen. Da haben sie mich genommen am Lee Strasberg Theater Institute in New York. Und da ist es aber dann auch gar nicht so, das hat mir nicht alles gefallen, also was da passiert ist. Das ist sehr psycho. Du machst da viele Übungen, die auch mit deinen eigenen, halt sehr mit deiner eigenen Seele zu tun haben, so wie so Soul-Searching und wo du dann deinen eigenen Trauma, deinen Schmerz benutzen sollst, wenn du traurige Rollen spielst.
Sehr psychologisch. Das
sehr psychologisch. Und das hat mir nicht unbedingt gefallen. Mich hat es eher gehemmt. Und für manche Sachen habe ich natürlich mir schon was rausholen können. Aber ich habe ein bisschen die Spontanität verloren, die man als Kind zum Beispiel hat, wenn man irgendwas spielt. Mhm. Wenn man als Kind was spielt, dann muss man auch nicht auf die Schauspielschule gehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich als Schauspieler diese Unbefangenheit behält. Und auch auf der Schauspielschule. Und nicht zu sehr zu so einem Schauspielschüler wird, der jetzt denkt, er muss alles neu lernen, sondern sich ein bisschen diese eigene Kraft, dieses Talent vielleicht auch.
Zu bewahren.
Ja, zu bewahren. Und das ist mir nicht immer gelungen. Mich hat es teilweise auch verunsichert. Aber mir ist eben aufgefallen, und das ist den anderen auch aufgefallen, dass wenn wir Szenenarbeiten gemacht haben, dass ich ganz oft mich gemeldet habe und gesagt, naja, es wäre doch besser, wenn du dich da nicht hinsetzt an der Stelle, sondern geh doch da mal, sag doch das im Gehen und dann kommt der andere rein und dann sprecht ihr so und dann hat halt irgendwann der Schauspiellehrer auch zu mir gesagt, Simon, vielleicht bist du gar nicht so gut hier aufgehoben, sondern gehörst eigentlich eher in die Regie.
Ja.
Weil ich damit natürlich auch manchmal Leuten auf die Nerven gegangen bin, dass ich immer gesagt habe, wie sie die Szene besser machen könnten. Und so ist es mir aber auch dann ganz von selbst. Hat's mich immer mehr in die Richtung getrieben, dass ich eigentlich nicht der sein will, der das spielt, sondern ich will der sein, der es schreibt. Und der dann mithilft, es gut zu inszenieren. Und deswegen bin ich sehr schnell eigentlich auf die Filmhochschule gewechselt, dort in New York. Das war auch ein Katzensprung entfernt. Auf die NYU, also die New York University Tisch School. Auch eine tolle Schule, da sind auch tolle Regisseurinnen und Regisseure ausgebildet worden. Da bin ich erst nicht aufgenommen worden. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe da wirklich mich reingekämpft und bin dann bin sehr glücklich. Das war die wichtigste, das war eigentlich meine Ausbildung. Das war sehr wichtig.
Das war deine Schule quasi.
Ja, ja.
Du hast dann zurück in Deutschland erstmal, wie du selbst sagst, ausschließlich in Schmonzetten mitgespielt. Das klingt sehr selbstkritisch. Hast dich da meiner Meinung nach so vom Gefühl her auch schon recht bisschen unwohl gefühlt auf dieser Seite vor der Kamera, oder kann man sagen?
Ja, manchmal. Also es kommt darauf an, ich habe nicht nur in Schmonzetten mitgespielt, ich hatte auch ein paar, zum Glück, gute Projekte darunter, die mir wirklich Spaß gemacht haben und die auch, also Mädchen 2, die Komödie, wer sich daran erinnert, das ist jetzt nicht eine Schmonzette, es ist halt eine Komödie, eine Teenie-Komödie, aber es war wirklich lustig und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe auch mit tollen Regisseurinnen und Regisseuren arbeiten können, mit Doris Dörrie, mit Roland Suso Richter und habe einige, in Mogadischu zum Beispiel habe ich mitgespielt, das ist ein toller Film über die Flugzeugentführung damals in den 70er Jahren. Nur Schmonzetten, aber ich habe eben auch in Schmonzetten mitgespielt, Rosamunde Pilcher und so weiter und so fort, um Geld zu verdienen, ganz, ganz klar. Peter Gersiner sollte ich noch erwähnen, Regisseur, mit dem ich sehr gern gearbeitet habe, der hat Mädchen gemacht. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht, ja. Also ich wollte einfach immer hinter der Kamera sein, ich wollte Filme machen, ich wollte meine eigenen Geschichten, meine eigenen Stoffe erzählen, meinen eigenen Style in einem Film sehen. Und ich habe mich halt oft, klar, wenn du Regisseur sein willst und du spielst in irgendwelchen Monzetten mit oder Rosamunde Pilcher und du denkst dir dann, oh Gott, ist das alles schlecht, dann ist natürlich keine gute Voraussetzung, dass du selber gut bist. Ja, sondern du denkst, du bist eigentlich nur peinlich berührt die ganze Zeit und musst sagen, oh Gott, das muss ich da mitmachen, ja gut, ich muss die Miete zahlen. Weil das war mir schon wichtig, also dass ich unabhängig bin und meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich finanziell nicht die besten Karten in der Hand, weil es ist eben so, wenn man auch aufwächst als Kind von Filmemacherinnen und Filmemachern, dass die auch mal da schwankt es ein bisschen mit dem Einkommen, ja, und mit dem gehen die auch mal ins Risiko für ein Projekt und es klappt nicht immer und plötzlich.
Das wissen tatsächlich auch sehr wenige, ne? Weil du tatsächlich als Schauspielerin oder Schauspieler ja meist frei angestellt bist. Du hast ja keine Festanstellung wie so ein Bürojob, so ein alltäglicher. Und viele wissen das gar nicht, dass da teilweise auch oft ums Überleben gekämpft wird in der Branche.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, bei 90% der Schauspieler und Schauspielerinnen hier in Deutschland, die kämpfen ums Überleben, um ihre Leidenschaft ausleben zu können. Und gerade jetzt auch, also es sind schwierige Zeiten momentan, auch für die Filmbranche in Deutschland. Da kämpfen viele ums Überleben, jetzt momentan. Ich wollte noch sagen zur Schauspielschule, weil du gesagt hast, wie man es nicht macht. Also ich glaube, ich habe wahnsinnig viel trotzdem gelernt in der Schauspielschule über wie Schauspielerinnen und Schauspieler ticken. Und und das hat mir sehr geholfen als Regisseur, weil ich weiß, wie unsicher Schauspielerinnen sind und Schauspieler. Selbst die großen Stars, wenn die ans Set kommen, sie sind unsicher, weil sie müssen sich dann immer wieder vor 60 Leuten, die da rumstehen von den Scheinwerfer sind an und du musst dich öffnen, du musst selbstbewusst sein, du musst dich fallen lassen können, du musst dich vergessen können, du musst vertrauen können und es fällt auch großen Stars immer wieder schwer und es ist wahnsinnig wichtig, dass ein Regisseur das nie vergisst, diese Unsicherheit. Und das ist mir als Schauspieler eben aufgefallen, dass es ganz oft eben so war, man hat irgendwas gespielt und danach wurde einfach umgebaut und niemand hat irgendwas gesagt. Der Regisseur hat auch kein Feedback mehr gegeben, vielleicht irgendwie nur kurz, ja, okay, gut, weiter. Und dass du stehst dann so da und hast eine...
So ein bisschen verloren auch.
Ja, oder? Bist verloren, hast deine Gefühle irgendwie versucht, ehrlich zu zeigen vielleicht in dem so. Und das ist mir ich bin Schauspielerregisseur geworden, auch deshalb, weil ich selber als Schauspieler oft in Situationen gewesen bin, wo ich mir eine andere Art gewünscht hätte, wie mit den Schauspielerinnen und Schauspielern umgegangen wird.
Mhm. Ja. Nun spielt die Entwicklung auch immer eine ganz besondere Rolle in so einem Leben, wie wir es gerade leben. 100 Pro war dein erster Film 2001 und mich würde tatsächlich mal interessieren, wie es ist, wenn du diesen Film heute wieder siehst im Fernsehen oder irgendwie
im Streaming-Angebot. Schön wäre es, wenn er gezeigt werden würde. Also der Film ist wirklich vergessen und den hat auch wirklich niemand mehr auf dem Schirm. Deswegen ist es auch schön, dass du überhaupt danach fragst. Also die meisten Leute denken, Männerherzen wäre mein erster Film gewesen. Das war halt mein Durchbruch. Aber der kam erst 2008 oder 2009, Männerherzen. Mhm. Und 100 Pro habe ich schon 2001 gemacht. Da war ich 28 oder 29 und war sehr jung eigentlich als Kinofilmregisseur und war auch überfordert von der Erfahrung. Der Dreh hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil ich mich die ganze Zeit überfordert gefühlt habe. Es ist einfach ist ein Marathon, den du dann einfach aushalten musst und können musst. Und ich konnte es noch nicht. Ich kam von Kurzfilmen, von der Uni, so ein bisschen. Und ich war überfordert. Und der Film ist auch, wenn ich mir ihn jetzt anschaue, man sieht eben an manchen Stellen, dass er halt einfach unausgegoren ist. Es geht ums Münchner Nachtleben. Zwei Jungs, die versuchen, in einen Club reinzukommen und nicht reinkommen und die ganze Nacht auf dem Parkplatz verbringen. Und dort auf dem Parkplatz kleine Abenteuer erleben. Also eigentlich ein sehr schöner Coming-of-Age-Film, ja, der auch viel sich damit beschäftigt, was dieser Wunsch dazuzugehören, der Wunsch, wo reinzukommen, der eigentlich im ganzen Leben präsent bleibt. Im ganzen Leben will man irgendwo mal dazugehören oder irgendwo dazu reinkommen. Aber wie viel wichtiger eben doch eine Freundschaft ist zwischen zwei Jungs und eine Ehrlichkeit ist und so. Das hat alles dieser Film versucht zu zeigen. Und er war auch sehr, sehr lustig. Aber es hat ihn keiner gesehen. Und die Kritiker haben ihn auch nicht gemocht. Also er war zu anspruchsvoll für so eine doofe Teenie-Komödie. Mhm. Und er war zu lustig für so einen prätentiösen Arthouse-Film. Mhm. Und deswegen war er zwischen allen Stühlen. Da haben viele aus Münchner Nachtleben damals mitgespielt. Und er wurde auch von manchen gefeiert. Aber ich habe 7 Jahre lang danach keinen Film mehr finanziert bekommen. Mhm. Weil es war eben kein Erfolg, kein Festivalerfolg. Du hast keine guten Kritiken gehabt. Die haben gedacht, der Film ist oberflächlich. Worum geht's denn da? Zwei Jungs, die in den Club rein wollen, ist doch oberflächlich. Dabei war es eher ein Film über Oberflächlichkeit. Mhm. Ein großer Unterschied. Und über das Entdecken einfach von Werten, die vielleicht wichtiger sind, ja. Und auch eine Art Sozialgesellschaftsfilm, ja. Dieser Parkplatz vor dem Club ist viel interessanter als der Club selbst vielleicht. Was passieren da für kleine Dramen, ja, und so. Also ich, im Nachhinein würde ich sagen, es ist eigentlich eine gute Idee gewesen. Und manche Sachen darin, manche Szenen, die ich jetzt sehe, finde ich auch grandios. Mutig, würde ich mich gar nicht mehr trauen. Andere sind, wie gesagt, misslungen. Aber es war ganz wichtig für mich, dass ich den Film überhaupt machen konnte, auch wenn ich dann 7 Jahre lang keinen Film finanziert bekommen habe. War es trotzdem wichtig, dass ich den gemacht habe für mich. Ja.
Jetzt hast du uns total Lust auf diesen Film gemacht. Gibt es denn die Möglichkeit, den irgendwo noch zu sehen?
Ich glaube, man kann den schon finden. Es gibt noch ein paar vereinzelte DVDs im Internet, die man, sind wirklich DVDs. Ich glaube, im Streaming ist er nur auf irgendwelchen, wenn überhaupt, illegalen Sites zu finden. Ja, mit Ken Duken und mit Luca, meinem Bruder, der eingesprungen ist damals, weil uns ein anderer Schauspieler abgesagt hat. Ja, ist ein sehr münchnerischer Film. Mhm. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht alles an dem Film. Mhm. Aber grandios gescheitert, würde ich sagen.
Grandios gescheitert und tatsächlich der erste Film quasi in deinem Leben, den du selbst bestritten hast. Und dann hast du gerade schon angesprochen, Männerherzen war natürlich der erste große Erfolg. Stimmt es, dass dir die Idee in einem Fitnessstudio gekommen ist zu dem Film?
Ja, also ich denke schon, ich meine, ich kann es ja nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich habe auf jeden Fall extrem darüber angefangen, darüber nachzudenken, als ich selber, es war noch das Alter, wo ich in Fitnessstudios gegangen bin. Mittlerweile mache ich das jetzt nicht mehr so, aber...
Mittlerweile gehst du hier den vierten Stock die Treppen hoch,
habe ich gerade gesehen. Ja, das ist tatsächlich, ich versuche immer die Treppen zu nehmen. Mhm. Das ist ein einfacher Weg, um irgendwie ein bisschen gesünder zu sein. Aber ja, im Fitnessstudio habe ich halt irgendwann in so einer Maschine gesessen und habe irgendwie eine Übung gemacht, keine Ahnung, was es war, Bankdrückmaschine Maschine oder so. Und mir kam es plötzlich so absurd vor, wie wir hier in diesen, wie ganz viele verschiedene Männer um mich herum in so Maschinen sitzen, so komischen Stahlkonstruktionen und der eine starrt irgendwie verloren vor sich hin, der andere gibt sich total die Mühe und will auch irgendwie die Frauen beeindrucken im Studio. Wieder einer hat eine ganz komische Art und Weise gehabt, seine Übungen zu machen. Und es kam mir so, Ja, sie kam, ich hatte plötzlich eine Art von Liebe für diese Männer, für diese verschiedenen Männer, die sie da sitzen und versuchen, stark zu sein.
Das war quasi wie eine Darbietung eigentlich,
oder? Ja, so eine Bühne.
Ja.
Ja, das Fitnessstudio. Und da ist mir die Idee gekommen, was ist denn ein Episodenfilm zu machen über Männer, die immer alle trainieren im gleichen Fitnessstudio, aber haben ganz verschiedene Leben, aber kommen dann immer wieder in diese Geräte und treffen sich da vielleicht irgendwie und ihre Lebenswege kreuzen sich. Und so habe ich angefangen, über Männerherzen nachzudenken, was eine Episodengeschichte ist über sehr verschiedene Männerfiguren. Also im Fitnessstudio gibt's ja auch den, sag ich mal, den einsameren, seltsamen Typen, der keinen Anschluss findet. Und dann gibt's den Star, der an der Bar den Eiweißshake trinkt und mit den Ladies shakert und ganz cool ist. Und diese verschiedenen Figuren habe ich mir überlegt, was passiert denn mit denen im echten Leben? Was passiert, wenn die aus dem Fitnessstudio rausgehen? In was für Leben gehen die zurück? Und so habe ich immer mehr angefangen, darüber nachzudenken, ja.
Eine sehr schöne Idee. Wie entsteht dann so ein Film quasi? Also du hast jetzt einen Einfall, setzt dich hin und schreibst wahrscheinlich ein ganzes Jahr dann
jahrelang
quasi das Buch.
Also an dem Buch habe ich jahrelang geschrieben. Aha. An dem Buch habe ich bestimmt, also ich habe ganz früh angefangen daran zu arbeiten. Da hieß es zunächst Mann in Not. Das war mein Arbeitstitel, Mann in Not, und dachte eigentlich, das wird so ein Arthouse-Drama. Es ist immer lustiger geworden, weil wenn ich schreibe, dann wird es leider immer irgendwie auch komisch und witzig, weil anscheinend ist es einfach meine Art, das Leben zu sehen. Das schleicht sich immer ein, ich kann die Komik nicht rausschalten. Das hat auch was mit einer Menschensicht zu tun, vielleicht mit einer Zärtlichkeit, wie ich Menschen sehe, da muss ich auch immer, ich muss auch mal schmunzeln, aber auf eine schöne Art ist. Und ich habe bestimmt da insgesamt 4-5 Jahre dran geschrieben, an dem Buch immer wieder. Und dann am Schluss intensiver, als ich habe dann Produzenten dafür gefunden. Und die haben dann eben auch viel Input gehabt. Und dann habe ich nochmal intensiv daran ein Jahr lang gearbeitet, würde ich sagen. Das war aber auch gut. Also es ist gut, wenn du ein Drehbuch hast, wo du wirklich sagst, hey, ich habe das beste Drehbuch jetzt, was ich schreiben kann für dieses Projekt. Und dann fängst du an zu drehen. Das ist super, weil wenn du jede andere Situation als Filmemacher, wenn du ein Buch hast, ein Drehbuch hast, was einfach noch nicht da ist und du fängst an, es zu verfilmen, dann wird es auch so werden. Denn der Film wird nicht hundertprozentig gut sein.
Da fehlt dann die rote Linie auch so ein bisschen, oder?
Ja, also es wird einfach, du kannst es nicht beim Drehen retten. Du kannst es ist schwer genug, aus einem guten Drehbuch einen guten Film zu machen, aber aus einem schlechteren Drehbuch ist es unmöglich.
Willkommen bei den Hartmanns, also viele Filme dazwischen noch, dann Willkommen bei den Hartmanns, auch super erfolgreich, und da habe ich mich tatsächlich gefragt, Simon, inwiefern steht man da eigentlich auch vor sich selber unter einem sogenannten Erfolgsdruck, wenn man quasi solche Filme abgelegt hat im Nachgang?
Danach meinst du dann?
Ja, genau.
Also erstmal ist es natürlich ein großes Glück, es ist eine große Euphorie, weil es war bei den Hartmanns, war ganz viel Arbeit davor, ich hatte diese Idee und dann war das wie ein Rausch, wir haben diesen Film ganz schnell gedreht, es war wirklich ein Adrenalin-Rush, dieser Film, wie man ihn dreht, und plötzlich sind die gesellschaftlichen Entwicklungen ja so krass geworden und plötzlich kamen so viele Geflüchtete zu uns. Und das Thema ist explodiert und der Film ist eigentlich, ich habe den Film ja konzipiert, da gab es noch nicht diese...
Wahnsinn.
Weißt du, und dann bin ich, während des Drehens mussten wir diesem Thema eigentlich gerecht werden. Aha. Also wir waren wahnsinnig früh dran mit dem Thema und habe versucht, diesem Thema auch hinterher zu laufen so ein bisschen. Also es war wirklich...
Das aktuell zu halten quasi.
Richtig. Und dann nicht was zu machen, wo dann die Leute sagen, ja, wieso, ist doch jetzt längst ganz anders. Das war schon ein Rush und es war eben auch ein Wagnis. Und viele haben uns prophezeit, auch in der Branche, dass wir damit baden gehen werden, weil wer will darüber lachen? Wie kannst du es wagen, über Flüchtlinge oder Geflüchtete auch Humor zu haben? Du verarschst ja hier auch ein paar Leute im Flüchtlingsheim. Wie kannst du das denn machen? Oder ich habe ja da wirklich Sachen drin, die sind politisch komplett inkorrekt. Also ich habe den Islamisten im Flüchtlingsheim, was damals viel mutiger war, also komödiantisch, als jetzt zum Beispiel Nazis, sich über Nazis lustig zu machen. Weil über Nazis lustig zu machen, ich glaube, das ist Konsens. Das kann jeder, sage ich jetzt mal. Aber sozusagen auch sich über Gutmenschen so ein bisschen lustig zu machen, das war schon, boah. Also da habe ich damals auch ganz viel vorab schon negative Reaktionen bekommen. Und wie kannst du es wagen? Und
auch aus der Produktion raus?
Ja, oder? Nee, so von links außen, würde ich mal sagen. Linksextremen würde ich fast schon sagen. Und aber auch Rechtsextremen. Weil die Rechtsextremen haben wiederum gesehen, hey, der erzählt ja eine positive Geschichte über einen Geflüchteten. Das ist ja unmöglich, ja. Also von Rassisten habe ich natürlich auch. Aber die breite Bevölkerung hat den Film geliebt. Und das war halt das konnte man nicht vorhersagen. Das wusste man nicht. Und zum Glück ist der Film explodiert dann im Kino und hat das erste Wochenende fing Verhalten an, mehr oder weniger, und dann ist es explodiert durch die Mundpropaganda und die Leute haben den Film geliebt. Und wenn du sowas einmal erlebst im Leben als Filmemacher, dann ist das schon toll. Und du weißt, das wirst du auch wahrscheinlich so nicht wiederholen, weil das war auch eine besondere Zeit. dass es genau so vom Timing her kam, dieser Film. Mit meiner Mutter auch zu arbeiten. Meine Mutter hat damals auch mitgespielt.
Das war das erste Mal für dich?
Ja, so, das war das erste Mal für mich als Regisseur mit ihr zu arbeiten. Es war einfach eine wahnsinnig schöne Zusammenarbeit mit ihr, aber auch mit vielen Leuten, mit denen ich sehr freundschaftlich verbunden war damals. Florian David Fitz auch Elias Mbarek, Palina Roginski, die da mitgespielt haben, alle, die kannte ich alle schon von Männerherzen. Ich habe den Männerherzen besetzt. Ich habe Palina ihren allerersten Auftritt in einem Film gegeben. Da war sie noch nicht Palina sozusagen. Da kannte die kein Mensch. Da war sie eine Komparsin. Und es war schön, mit denen die Hartmanns zu drehen. Das war einfach eine tolle Story. Aber man darf halt dann auch nicht den Fehler machen, zu denken, dass das jetzt dir bei jedem Projekt gelingen kann, weil das gelingt einfach nicht.
Klar? Ja. Girl, you know it's true. Girl, you know it's true, Simon.
Ja.
Ich habe den Film sehr gefeiert tatsächlich.
Danke, ja.
Wie kam es dazu, diese Geschichte auf die Kinoleinwand zu bringen? Weil ich meine, da muss man auch erstmal drauf kommen, oder?
Ja, also viele haben versucht, einen Film über Milli Vanilli zu machen, über diese Band. In Hollywood war das jahrelang, haben die versucht, das zu machen, Rechte zu bekommen dafür. Die Rechte waren sehr schwierig zu bekommen, weil der Frank Farian die Rechte nicht hergegeben hat. Der wollte diesen Film nicht, glaube ich, anfangs, hat mir nicht vertraut. Und mein Produzent Quirin Berg hat irgendwann diese Rechte ergattert sozusagen und ich bin Münchner, ich kenne die Milli Vanilli Story, ich habe die damals im P1 gesehen, als ich 18 war und ich kenne diese ganze tragische Geschichte, es war eine wahnsinnig tragische Geschichte und das interessiert einen natürlich als Filmemacher, zwei Jungs, die einen, nicht einen Pakt mit dem Teufel schließen, aber eine Art von teuflischen Pakt, der für beide Seiten ja auch schlecht ausging, mehr oder weniger am Schluss, um berühmt zu werden. Und dann werden sie nicht berühmt, sondern sie wurden plötzlich zu den Superstars der Superstars in Hollywood für einen Sommer. Aber sie mussten halt dafür eine kleine Lüge leben, nämlich so tun, als ob sie singen und sie haben nicht gesungen. Das ist Shakespeare-Drama in Radlerhosen. Die haben ja Radlerhosen angehabt immer, also der ganze Look von Milli Vanilli, wer die 80er Jahre kennt, der hat es halt gefeiert und die Geschichte hat eine große Tiefe. Deswegen, da muss ich nicht lang nachdenken. Aber ich bin schon enttäuscht, dass der Film dann in Deutschland nicht den Erfolg hatte, den er verdient gehabt hätte, glaube ich. Also er hat fast 500.000 Zuschauer gemacht. Das ist viel. Das ist immer noch viel, viel mehr, als die durchschnittlichen deutschen Filme machen. Aber ich finde, der Film hätte eigentlich noch mehr Zuschauer erreichen sollen.
Auch international eigentlich,
ja,
oder?
Ja. Also wir sind froh, dass wir ihn überhaupt in viele Länder verkauft haben. Er ist ja auch in Amerika gelaufen. Aber er war auch ein bisschen zwischen den Stühlen wieder, glaube ich, weil es ist eben kein Arthouse-Film, wie man ein europäischer Arthouse-Film, den du in Amerika gut verkaufen kannst. Also es ist ja viel, wird ja Deutsch gesprochen da drin. Es ist aber halt auch nicht nur ein reiner Kommerz-Fun-Film.
So ein Mittelding.
Ja, es ist ein Mittelding und das ist schwer zu verkaufen, glaube ich, international und ja. Also man lernt halt dazu, aber trotzdem finde ich es schön und wichtig, dass diese Münchner Geschichte gemacht wurde und dass diesen Menschen, die echten Menschen, also Rob Pilatus mit seiner Schwester Carmen auch, Fab Morvan, der echte Milli Vanilli-Sänger, den ich gut kennengelernt habe jetzt durch die Produktion und auch andere, John Davis, der echte Sänger, der nie sozusagen sein Gesicht zeigen durfte, der mittlerweile verstorben ist. Seine Tochter Jasmin, die Davis Family und auch natürlich die Farians. Also, dass ich die alle kennenlernen konnte und es war für mich ein großes, sehr, sehr anstrengendes Abenteuer. Und ich bin auch stolz auf den Film, also auch wenn ihn nicht so viele Leute gesehen haben, wie ich mir wünschen würde.
Ich habe ihn sehr gefeiert, aber ich habe dir eh schon mal geschrieben, dass ich meistens eh alle Filme von dir feiere, weil wie du sagst, dieser Humor, den du da immer einbindest, auch in schlimmen, auch in emotionalen Szenen, der immer wieder trotzdem zum Vorschein kommt, der macht es so, wie soll man sagen, so einzigartig tatsächlich, meiner Meinung nach.
Ja, danke. Ja, ich habe davor noch einen Film gemacht, kann ich auch noch kurz erwähnen, Nightlife mit Elias Mbarek und mit der Palina, der so ein bisschen das Nachholen meines Abschlussfilms an der Uni war, weil ich wollte eigentlich so eine Idee über ein Date, was plötzlich die beiden plötzlich sich in Lebensgefahr wiederfinden und sozusagen gleich am ersten Date-Night müssen sie sich ihre Liebe beweisen und müssen alles geben, weil sie von Gangstern verfolgt werden. Das ist so ein bisschen eine Hommage an alte Gangsterfilme gewesen, oder Komödien auch gewesen, der 70er, 80er Jahre, mit denen ich aufgewachsen bin. Oder auch Some Like It Hot von Billy Wilder. Das ist eine Hommage daran. Und das wollte ich eigentlich als Filmhochschüler machen und habe es aber nicht geschafft, diesen Film zu machen. Und später habe ich den Film dann einfach gemacht. bisschen spät, aber bin ich auch ganz froh, dass ich ihn gemacht habe.
Immerhin.
Ja.
Du kannst ihn einreihen in deine. Ja. Simon, jetzt bist du heute Vater mittlerweile. Und du hast mal gesagt, dass du nicht möchtest, dass dein eigener Sohn bei seiner möglichen beruflichen Zukunft unter dem Erfolg seiner Familie leiden muss. Wie meinst du das genau?
Na, genau so, wie ich es auch erlebt habe. Also das ist einfach, werde ihm das nicht ersparen können, leider, glaube ich. Also mein Sohn, ich merke halt, mein Sohn David ist ein wahnsinnig talentierter junger Filmemacher. Das merke ich schon jetzt. Also er ist 14. Er
schreibt, hast ihn angesteckt.
Ja, ich weiß nicht, ob es, das ist natürlich, hat es viel damit zu tun, wie die Eltern dich fördern. Wenn die von Anfang an sagen, so, jetzt schreib dir mal eine Geschichte. Schreib mal eine Geschichte darüber. Oder dir Filme zeigen, wo andere halt einfach mit 7 nur
aus Langeweile abschalten.
Ja, ja. Oder du verstehst das Handwerk mehr. Du siehst deinen Vater beim Schreiben. Dein Vater erklärt dir Schnitt, ja, ein bisschen mehr. Und, aber es hat halt auch immer viel damit zu tun, kommt von ihm was oder nicht. Und er hat eine brennende Leidenschaft fürs Kino, einfach mit 14. Und zwar nicht nur für irgendwelche Superheldenfilme, sondern für Kino. Mhm. Er ist ein Cineast. Mhm. Ja, er ist ein junger Cineast, der mir erzählen kann, wie eine Bildkomposition aufgebaut ist. Der mir sagen kann, schau mal, wie toll das hier geschnitten ist an der Stelle. Also der hat einfach jetzt schon einen Level, wie ich mit dem über Film reden kann, wo ich sage, wow. Mhm. Ja. Und natürlich wird er in dieses Feld auch gehen, aber erstens weiß ich nicht, wie dieses Feld aussehen wird in den nächsten 10 Jahren durch KI, durch AI. Ich glaube, wir alle wissen nicht so richtig, wie sich die Kreativbranche entwickeln wird oder viele Branchen entwickeln wird durch künstliche Intelligenz, aber auch das Nutzerverhalten. Gehen die Leute noch ins Kino? Wie lange gehen sie noch? Das Kino ist total eingebrochen seit Corona. Mhm. Also wir haben ungefähr die Hälfte der Zuschauerzahlen teilweise.
Trotzdem hast du mal gesagt, wird deiner Meinung nach das Kino immer irgendwie bestehen bleiben, weil es immer noch ein schöner Moment ist, wenn man sich gemeinsam mit anderen fremden Menschen in einen Raum setzt, mit einer Schachtel Popcorn in der Hand. Es ist einfach ein anderes Feeling, als daheim auf der Couch zu sitzen.
Ja, es ist das kollektive Lagerfeuer, ja, an dem man zusammen sich Geschichten erzählt. Es ist natürlich kulturell von einer enormen, fast schon religiösen Bedeutung für mich.
Ja.
Also so sehe ich Kino. Kino ist heilig. Aber du weißt, ich glaube auch, dass das Kino bestehen wird. Aber in was für einer, wie massiv es bestehen wird, kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass die Leute immer wieder den Impuls haben werden, auch von der Couch aufzustehen und nicht alles zu Hause, selbst wenn sie jetzt dann nur noch VR-Brillen aufhaben werden und was sie sich alles zu Hause erleben können und sich in 3D wegbeamen können, sonst wohin oder in 5D oder in 10D sozusagen. Aber ich glaube schon, der Impuls, das Bedürfnis, mit anderen Leuten rauszugehen, zusammen sich mit fremden Leuten wo reinzusetzen und was zusammen zu erleben, ja, der wird bestehen bleiben. Das ist meine Hoffnung. Mhm. Trotzdem, wie sich das alles entwickeln wird, wie der Beruf des Regisseurs, des Drehbuchautors sich entwickeln wird, kann ich nicht genau vorhersehen. Ich glaube nicht, dass es einfacher wird unbedingt. Und die große Zeit des Kinos, wo man also wirklich Regisseure kannte, die ist ja jetzt schon vorbei. Also ich merke einfach, in den 80er Jahren, wenn du da Filme gemacht hast, wenn Helmut Dietl einen Film gemacht hat oder so, in den 90er Jahren, dann war das ein Event. Mhm. Ja, da gab es auch nicht 2000 FilmemacherInnen.
Ja.
Oder es gab auch nicht einfach 10 Filme, die pro Woche rausgekommen sind, sondern es wurde viel mehr, konnte man sagen, hast du das gesehen? Mhm. Bist du da reingegangen? Mittlerweile gibt es so viele Nischen. Jeder sieht irgendwas anderes auf Netflix und sagt, hast du das gesehen? Und ich habe noch nie davon gehört.
Ja.
Und denk mir so, und die sagen so, was, das hast du nicht gesehen? Das ist doch der totale Hit. Und dann, also es hat sich so aufgesplittert. Das meine ich nur damit. Deswegen, das ist eine Sache, wie wird sich das Business entwickeln? Wie wird sich der Beruf entwickeln? Und aber auch, ich habe sehr gelitten unter dem Namen meiner Eltern mit 18, 19, 20. Es war für mich Fußstapfen, die mich genervt haben. Ich wollte in keine Fußstapfen treten. Mir wurde immer gesagt, du willst in Fußstapfen treten. Nee, jeder will doch seine eigenen Fußstapfen hinterlassen. Und ich glaube, dass für meinen Sohn es auch jetzt momentan, spürt er das noch nicht, aber irgendwann wird der Moment kommen, wo er auch merkt, fuck, die sehen mich immer als den Sohn von und den Sohn von. Und das wird dir, das verletzt auch. Also es kann einen auch verletzen und verunsichern und sich klein fühlen lassen, ja. Mhm.
Verletzen und verunsichert sein kann man auch, wenn ein ganz besonderer Mensch im eigenen Leben verstirbt. Dein Papa ist im April verstorben diesen Jahres, war ja auch Regisseur, Drehbuchautor, ein sehr politischer Filmemacher, kann man auch sagen. Was würdest du sagen, was hast du von ihm mitgenommen für dein berufliches Leben, für deinen beruflichen Alltag?
Ja, das kann ich gar nicht so mit einem Wort, mit einem Satz sagen, weil mein Vater war einfach ein so wunderbarer Mensch, dass ich als Vater selbst schon mal wahnsinnig viel mitgenommen habe von ihm. Ich glaube, ich versuche zu meinen Kindern ganz vieles, ganz, ganz oft so zu sein, wie mein Vater zu mir war. Ermutigend und liebevoll und fantasievoll auch. Und auch humorvoll. Also mein Vater war wahnsinnig ein lustiger Papa. Und mein Vater war eben auch ein sehr politischer und sensibler Mensch und hat sehr leidenschaftlich für Dinge gekämpft im Leben. Und das versuche ich. Das habe ich in mir, glaube ich, auch von ihm, kann ich einfach sagen. Ich glaube, ich habe es einfach von ihm, entweder es ist einfach in mir gewachsen, dadurch, dass ich einfach sein Sohn bin, weiß man ja auch nicht, wie viel ist Genetik und ist einfach dann auch Veranlagung oder wie viel ist auch durch das Vorbild gekommen. Mein Vater war auch ein mutiger Mensch. Mein Vater ist zum Beispiel mal ausgestiegen aus einem Auto und hat eine Frau, die verprügelt wurde von einem total wahnsinnigen Mann. Ist er da einfach hingegangen und hat den aufgehalten. Und mein Vater war jetzt nicht 1,90, ja, sondern war eigentlich, war ein schlanker Typ und hat aber nicht mit der Wimper, also hat einfach nicht gezögert, ist einfach geparkt, das werde ich nie vergessen. Da war ich ungefähr 9 Jahre alt, ich hatte mich vom Fußball abgeholt und mein Vater ist plötzlich stehen geblieben und da rausgestiegen und hat diesen Mann angegriffen, um ihn zurückzuhalten. Der Mann war auch echt irritiert. Mhm. Und mein Vater hat diese Szene gestoppt. Also Zivilcourage, ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde. Also ich frage mich oft so, in vielen Dingen, würde mein Vater das so machen? Reiche ich daran? Ich glaube nicht, dass ich an alles ranreiche, wie er war. Mein Vater ist natürlich geprägt worden von seiner Kindheit im Nationalsozialismus. Er hat die Weiße Rose gedreht über die Münchner Widerstandsgruppe, Sophie Scholl. Also er war einer der ersten Filmemacher, die sich wirklich damit knallhart und aber auch so auseinandergesetzt haben, dass viele Menschen diesen Film sehen, damit viele Menschen diese Geschichte kennen. Und das ist schon, mein Vater war ein noch politischerer Filmemacher als ich. Ich bin halt aufgewachsen in den 70er, 80er Jahren, wo man dann auch schon als Kind mit Spielberg, mit Star Wars und so weiter aufgewachsen ist. Ich bin nicht ganz so politisch, aber man sieht doch in meinen Filmen, dass ich anscheinend auch das Politische in mir trage, weil auch Willkommen bei den Hartmanns als Komödie hat politische Themen in sich. Und auch mein neuester Film, Alter weißer Mann, hat ja auch politische Themen in sich, gesellschaftliche Themen in sich. Da komme ich anscheinend doch auch ein bisschen nach meinem Papa.
Alter weißer Mann hast du gerade angesprochen, den hast du deinem Papa gewidmet quasi. Mhm. Inwieweit hat der den Film noch mit beeinflusst?
Naja, er hat das Drehbuch gelesen und er fand das Drehbuch super. Er war dann halt schon 84, 83, 84 und als er das Drehbuch gelesen hat, mit 85 ist er gestorben. Er fand das Drehbuch toll und er fand die Idee toll. Und es geht ja in dem Film auch um viele Schubladen, in die wir uns gegenseitig stecken. Ja, also der alte weiße Mann ist halt dann immer der rechte, alte, rassistisch angehauchte Depp. Und das ist halt nicht so einfach. Ne? Also mein Vater war ja auf dem Papier auch ein alter weißer Mann. Mhm. Und mein Vater war aber eigentlich jemand, der sich halt schon als Student sehr mit den echten Nazis, die damals noch an den Unis gelehrt haben und auch in der Politik noch vertreten waren, angelegt hat. Und bloß weil mein Vater jetzt mit 83 nicht gendert oder manche Sachen vielleicht die irgendwelchen super linken, super progressiven AktivistInnen wichtig sind, die nicht gut findet oder nicht macht, ist er noch lange nicht rechts.
Ja.
Und ich glaube, das gilt für einen ganz großen Teil der Bevölkerung. Also man kann auch sogar migrationskritisch sein und muss nicht rechts sein. Ja. Man kann islamkritisch sein und muss nicht rechts sein. Und dieser Mechanismus, dass man halt sehr schnell Leute in die rechte Ecke stellt, macht die rechte Ecke relativ stark und groß. Und da muss man schon differenzieren, finde ich. Und der Film ist ein Plädoyer für Differenzierung und für das Miteinander sprechen über Themen in einer Ehrlichkeit auch und ohne diese Schubladen, ohne dass man sofort sagt, also links wie rechts, ohne dass man sofort sagt, ja, du bist ja naiv und du bist ja sozusagen ein gut, naiver Gutmensch. Ja, du bist ja ein alter weißer Mann. Ja. Mhm. Also der versucht eigentlich die Individuen, die wir alle sind, so zu zeigen, so widersprüchlich zu zeigen und so nuanciert zu zeigen, wie wir sind. Ich glaube, wir sind heutzutage viel individualistischer, als es manchmal uns die Diskussion, diese Polarisierung, die uns in Gruppen einteilen will, vormacht. Ich glaube, das macht auch Social Media. Diese Einteilungen in Gruppen, bist du dafür oder dagegen? So, dieses liebst du es oder hast du es?
Mir bleibt gar nicht.
Genau, und ich glaube, das Leben ist viel mehr Grautöne. Und das wollte ich mit dem Film, glaube ich, auch zeigen. Und das hat meinem Vater sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich ihm den Film gewidmet.
Ganz kurz dazu noch, es gibt ja auch viele Fettnäpfchen tatsächlich und Missverständnisse. Ja. Was waren für dich so die größten Herausforderungen bei der Inszenierung von tatsächlich auch heiklen Situationen im Film?
Naja, du willst ja auch Fettnäpfchen haben in dem Film, weil die sind ja auch komödiantisches Gold. Ja, also Fettnäpfchen sind gut für den Komödianten. Und ich finde auch Fettnäpfchen können ja auch manchmal, wenn du da nicht hingehst, wo es weh tut, dann ist ja so ein Film auch nicht, dann kann er ja auch keinen Spaß machen. Mhm. Ja, du zeigst damit ja auch Absurditäten, also also zum Beispiel, dass der Jan-Josef Liefers als alter weißer Mann die Kaffeetassen aus der Küche der Firma, in der er arbeitet, entfernen will, weil sie sind ihm zu provokativ und er hat Angst, damit Gefühle zu verletzen. Das zeigt halt so ein bisschen die Zeit, in der wir leben, wo ich sage, es ist ein guter Impuls, dass man niemanden verletzen will. Es ist ein guter Impuls, dass wir viel wacher sind, was Diskriminierungen angeht, ist doch klar. Aber müssen wir wirklich alle Tassen sozusagen aussortieren, die vielleicht lustig gemeint waren oder vielleicht irgendjemanden mal ein bisschen beleidigen könnten, dürfen wir trotzdem noch ehrlich sein? Also wenn jemand zum Beispiel jetzt, sage ich mal, mehr Gewicht hat, ist das Wort dick wirklich so inakzeptabel? Also vielleicht nicht ins Gesicht gesagt, aber kann man sagen, ja, der ist halt ziemlich dick. Mhm. Oder ist es schon, oh Gottes Willen, du hast das Dickwort gesagt. Ja, mhm. Also die Sprache wird mir teilweise ein bisschen zu sehr gesäubert. Mhm. Und dadurch entstehen auch Unehrlichkeiten und es entstehen auch Absurditäten. Und das habe ich versucht in dem Film. Ich versuche ja durch die Fettnäpfchen auch Absurditäten und Übertreibungen zu zeigen, mhm. über die man dann gemeinsam lachen kann und gemeinsam entkrampfen kann. Mhm. Weil die Entkrampfung ist was, glaube ich, die uns hilft. Die Verkrampfung hilft niemandem was, die hilft auch der guten Sache nicht, weil die geht dann den Leuten auch auf den Nerv. Mhm. Also selbst Leute, die es gut meinen, haben keinen Bock, dauernd korrigiert zu werden wegen irgendwas. Mhm. Das, glaube ich, sieht man jetzt auch. Ich glaube, wir sind über den Zenit drüber, dieser totalen, ich glaube, es wird ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl. Also man sieht das vielleicht auch an der Trump-Wahl in Amerika, das ist ein bisschen, das ist auch eine Warnung für mich. Also man sieht, weil die, sagen wir so, die Demokraten in Amerika haben sich teilweise da auch mit manchen Themen selbst geschadet, die normalen Menschen nicht mehr verstanden haben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Demokraten in Amerika haben die Latinos mit Latinx angesprochen, mhm. weil die, damit sie sozusagen auch alle nicht-binären Personen und so Transpersonen inkludieren. Aber die Latinos wollen das nicht. Die Latinos finden es bescheuert. Die Latinos sind eher katholisch geprägt. Die Latinos sind gar nicht so progressiv. Die wollen nicht Latinx angesprochen werden. Mhm. Also man muss halt auch als Demokraten dann immer wissen, wo man die Kirche vielleicht mal im Dorf lässt und mhm. wo man vielleicht auch übertreibt mit der eigenen Agenda. Ja, und die Leute verliert. Mhm. Was bringt's einem, ja, wenn man der reinste, purste Mensch ist, aber du verlierst Wahlen die ganze Zeit. Ja.
Es bleibt auf jeden Fall definitiv sehr, sehr spannend, auch im Filmgeschäft. Simon, was denkst du, wo endet unsere Reise denn irgendwann? Also glaubst du an ein Leben nach dem Ableben oder ist einfach irgendwann Schicht im Schacht?
Wow, jetzt haben wir aber ein großes Thema plötzlich auf dem Tisch hier.
Ja, wollte ich noch mit reinbringen. Die kurze Dramatik am Ende.
Ob ich an ein Leben nach dem Tod?
Genau.
Naja, an ein Leben nach dem Tod, in dem Sinne fällt es mir vielleicht schwer, ein Leben, wie wir es jetzt leben. Ja, weil ich denke schon, man muss auch aufpassen, dass man damit nicht das Leben, was wir jetzt erleben, trivialisiert oder nicht genug wertschätzt. Weil ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist einzigartig und sollte jedem von uns, wenn es möglich ist, als Wunder erscheinen und eine Dankbarkeit aufs Gesicht zaubern, sozusagen. Ein Lächeln irgendwie. Ist egal, wie schwer das Leben immer wieder ist. Und natürlich habe ich leicht reden. Manche Leute haben einfach so ein schweres Dasein, dass das bestimmt unmöglich klingt, was ich jetzt gesagt habe. Und aber ich denke schon, dass in all dem, was wir erleben und wenn wir über das Leben nachdenken, ein Wunder und ein Rätsel zu erkennen ist, das wir nicht ergründen können. Und da fängt der Glaube an. Und ob der Glaube, also es ist praktisch eine Definitionsfrage, wenn du mich fragst, glaubst du an Gott, dann kann ich sagen, es kommt darauf an, wie du Gott definierst. Also wenn es jetzt im streng herkömmlich religiösen, katholischen, das sind ja Kulturen, also ob jetzt der Islam oder Katholizismus, das sind einfach kulturelle Menschenbewegungen gewesen, die es immer gab. Aber den Glauben in verschiedenen Formen gab es eben immer und dem fühle ich mich nahe. Den brauche ich auch. Also ich glaube auch, ich kann dir aber nicht sagen, ich kann dem keinen Namen geben. Mhm. Ich glaube nur, dass unter all dem ein Wunder, ein Rätsel, ein unergründbares, heilige Kraft, eine unergründbare heilige Kraft, ein Feuer brennt, sage ich mal, die Stoiker haben es Urfeuer genannt, in das wir alle gehen, wenn wir sterben. Und das erscheint mir plausibler, als dass es nichts gibt, weil die Idee des Lebens ist so unnötig im Weltall. Also, dass überhaupt Elemente im Weltall existieren, aus denen Leben entstehen kann durch chemische Reaktionen. Das als Voraussetzung ist so unnötig in dieser Beschaffenheit und das als reinen Zufall abzutun und nicht dahinter eine Art Funke, Idee zu erkennen, ist mir einfach ein bisschen, ist dann auch wieder naiv, mhm. finde ich. Mhm. Also ich glaube, dass wir alle in eine Art Teil des gleichen Feuers sind, das brennt. Mhm. Was das aber heißt für uns nach dem Tod, kann ich dir nicht sagen. Ich würde mir sehr wünschen, die Seelen und Menschen irgendwie in einer Art wiederzutreffen, die ich verloren habe. Mhm. Ob es meine Oma ist oder mein Vater oder auch Freunde. Mhm. Und meine Kinder natürlich, meine Frau. Der Gedanke, dass
man sich wieder trifft,
ja,
am Ende.
Ja, ja, ich bin auch nur ein Menschenkind und diese Hoffnung tut mir gut und der Glaube tut mir gut. Und ich glaube, deswegen ist es auch gesund zu glauben.
Mhm. Simon, unsere Reise geht noch ein Stückchen. Und ich würde gerne von dir noch wissen, bist du denn ein Plänemacher oder lässt du gerne alles auf dich zukommen?
Ich bin ein totaler Plänemacher.
Ja?
Ja. Plänemacher, der dann die Pläne vergisst und verhaut, der sich eine Liste macht mit, was ich alles dann und dann machen muss und die Liste dann verliert. Mhm. Also ich bin schon jemand, der immer wieder versucht, Struktur, Pläne zu finden. Muss ich auch, also in meinem Beruf sowieso, muss ich mich auch entscheiden. Und Pläne machen macht ja auch total Spaß. Und dann kann man selber auch wieder umwerfen.
Mhm. Ja. Das heißt, was steht als nächstes an? Kann man da schon irgendwas erzählen?
Ja, also ich soll ab Mai soll ich einen Roman verfilmen, der heißt Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff. Ist ein ganz toller Roman über eine Münchner Geschichte. Wunderbar über einen jungen Mann, der auf die Schauspielschule in München geht in den 90er Jahren und bei seinen eher schrägen Großeltern lebt. Also wahnsinnig witzig, wahnsinnig München, viele Schauorte, die man kennt und liebevoll. Und da geht es auch ums... auch um den Tod. Mhm. Also es ist das Lachen und der Tod. Ich glaube, je älter ich werde, desto mehr beschäftigt mich auch diese Ausschläge. Also dieses das Leben und der Tod eben. Die und dass du eben lachen kannst und die totale Komödie suchst in der Tragödie, mhm, und wechseln kannst zwischen diesen beiden Elementen. Weil so empfinde ich das Leben. Ich empfinde das Leben wirklich als bittersweet und als herzzerreißend und gleichzeitig wieder himmelhoch jauchzend und wahnsinnig lustig. Mhm. Und das versuche ich, je älter ich werde, noch mehr in die Filme zu packen.
Spannend, dass es da auch so eine Entwicklung gibt tatsächlich im Leben, ne?
Ja, du hast ja auch gesagt, ich bin Vater. Also natürlich, das macht alles was mit dir als Filmemacher. Kannst du ja auch nur die Themen bearbeiten, die dich selber, also wie ich Filme mache.
Oder, genau, ja, die dich selber faszinieren oder leidenschaftlich fordern. Und natürlich, meine Kinder sind für mich, also ich habe zwei Jungs, das ist für mich ganz, ganz,
ja, das ist das Wichtigste im Leben. Und beschäftigt mich und natürlich werde ich auch, das macht auch schon was, ja, mhm, also die in einem Video darüber nachdenkst. Und auf der anderen Seite werden meine Eltern, sind älter geworden, mein Vater ist gestorben und auch das kommt plötzlich in dein, wenn du anfängst Drehbücher zu schreiben, natürlich, dann kannst du schreibst nicht mehr so wie mit 30,
mhm,
ja, oder mit 25.
Mhm. Simon, eine letzte Frage, eine letzte philosophische Frage haben wir hier immer am Ende der Sendung, heute gerne auch an dich, was für dich persönlich Glück bedeutet?
Glück bedeutet, schon mal nach Epikur gesprochen, das hat mich immer fasziniert, der Spruch, die Abwesenheit von Schmerz. Also die Abwesenheit, ich würde noch weitergehen, die Abwesenheit von Angst, die Abwesenheit von einem schmerzlichen, sorgenvollen, seelischen Zustand oder körperlichen Zustand. Allein das sollte im Umkehrschluss uns zum Glücksgefühl schon bringen. Wenn wir einfach körperlich gesund sind und nicht zu sehr von Ängsten und Schmerzen gepeinigt, sollten wir eigentlich dazu übergehen zu sagen, hey, ich bin glücklich.
Mhm.
Das ist nicht einfach. Aber das ist, finde ich, eine tolle philosophische Definition. Und für mich persönlich momentan, was bedeutet Glück, wenn du mich fragst, mit meiner Frau und meinen Kindern zu Hause zu sein und Kekse zu essen.
Und Richtung Weihnachten zu blicken.
Ja, jetzt zum Beispiel, ja. Aber es kann vieles Glück sein. Ne? Du kannst auch also mit deinen Freunden zusammen Fußball zu spielen, zu lachen. Es gibt so vieles, schwer zu sagen. Aber mhm, deswegen finde ich diese Definition nach Epikur, finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Mhm. Schon mal als Grundvoraussetzung.
Glück kann auch sein, so ein wirklich sehr schönes Gespräch mit dir geführt zu haben.
Oh, vielen Dank.
Simon Verhoeven.
Das Gleiche, Dominik.
Danke. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, es war schön bei euch. Danke.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.